Bruder Heller spricht am 28. April 1968 in der Süddeutschen Gemeinschaft in Reutlingen über das Thema Verwandlung.
Meine lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes, es ist mir eine herzliche Freude, wieder in eurer Mitte, in eurem schönen Saal zu sein, der jedes Mal, wenn ich komme, ein bisschen schöner geworden ist. Und schließlich ist das so schön, weiter geht's nicht. Ja, also ist es mir eine Freude, hier zu sein. Und ich denke oft im Gebet an euch und eure gesegnete, große, schöne, aufnahmefähige Gemeinschaft, die Gott euch geschenkt hat. Ich möchte heute Abend ein Zeugnis geben von der großen Verwandlung all dessen, was Gott geschaffen hat. Ich lese dazu aus dem Buch Hiob einige wenige Verse, die uns wunderbare Aufschlüsse geben. Hiob, Kapitel 14, Vers 13 bis 15. O, dass du in dem Totenreich mich verstecktest, ruft Hiob zu Gott, mich verbergest, bis dein Zorn sich abwendet, mir eine Frist setztest und dann an mich denken wolltest. Alle Tage meines mühevollen, gequälten Lebens, so etwa heißt das Wort, das hier im Hebräischen steht, meines mühseligen Kriegsdienstes, wollte ich warten, bis meine Ablösung, wirklich, bis mein Wandel, meine Wandlung zum Besseren käme. Das heißt, unser Menschenleben ist eine mühselige, gequälte Sache. Und wir warten darauf, dass eine Wandlung zum Besseren kommt. Noch köstlicheren Samen bergen wir trauernd in der Erde Schoß und hoffen, dass er aus den Särgen erblühen soll zu schönerem Los. Und jetzt kommt ein Wort, das vielleicht eines der schönsten der Bibel ist. Du würdest rufen und ich würde dir antworten. Du würdest dich sehnen nach dem Werke deiner Hände. Unser Gott hat Sehnsucht, Liebessehnsucht, nach allem, was er durch einen Schöpfungsakt ins Dasein rief. Hier ist auch nicht einer, nachdem Gottes Herz sich nicht in heiliger Inbrunst sehnt. Gott verlangt nach dir. Dein Heiland sucht dich und will dich ganz haben. Und dir sein Köstlichstes, sein Innigstes, sich selbst, das Vollmaß seiner Liebe schenken. Gott sehnt sich nach den Werken seiner Hände, nach allem, was er schuf. Denn Gott ist die Liebe und seine brennende Sehnsucht möchte alle hineingestalten in das Gleichbild seiner Herrlichkeit. Das ist Evangelium, das ist frohe Botschaft. Und nun will ich versuchen, in diesen Minuten, die Gott uns schenkt, euch etwas zu bezeugen aus der Schrift von dem Wunder der Verwandlung. Solange Menschen leben, gefallen von Urbeginn an, unter die Macht Satans geraten, ein Spielball der Dämonen geworden. Das hat man gesehen bei der Empörung, bei den Rebellionen der Schüler und Studenten. Ein Spielball der Dämonen, sehnt sich, verlangt, begehrt nach einer Verwandlung. Und der Mensch möchte die Welt verwandeln. Und auch diese jungen Leute, die haben im tiefsten Grunde den Wunsch, eine Verwandlung zu erleben und alles, was um sie ist, an Elend und Enttäuschung und Jammer, all das zu verwandeln in etwas Besseres. Sie wollen eine neue Regierung, eine neue Lebensform, eine neue Gesellschaftsordnung. Sie wollen eben den alten Kram der verfault, der verwest, der keinen Bestand hat, den wollen Sie erneuern in etwas Schönes, Neueres, Besseres. Und dazu nehmen Sie die Rauschgifte und rauchen die Marihuana-Zigaretten mit gefährlichem, tödlichem Rauschgift, weil Sie da wenigstens für Stunden in einem Glückseligkeitszustand schwelgen, um nachher in umso tieferes Elend und furchtbarere Depressionen und Verzweiflung und Lebensekel hineinzusinken. Das ist heute die Situation. Deshalb schimpfen wir nicht auf die Jungen und sagen, wir sollen ausproben. Der Adolf Hitler, der wird mit denen fertig geworden, was man alles hören muss. Nein, wir verstehen sie. Und deshalb bezeugen wir auch in unseren Diensten die große Verwandlung, die nur einer vollziehen kann, die wir nicht vollziehen können, weder an uns noch an anderen. Aber diese große Verwandlung, die Gott vollziehen kann, an allen Werken seiner Hände, auch an dir und an mir und am Wesen all. Das ist eine Botschaft, groß, gewaltig und wunderbar, von der freilich der Liberalismus und der Bultmannismus nichts weiß. Aber die Bibel ist voll davon, randvoll bis zum Überlaufen. Von Gott, dem großen Neugestalter und Verwandler. Ich will nun versuchen, anhand einiger biblischen Zusammenhänge etwas von diesem Wunder der Verwandlung zu sagen. Wir finden in der Bibel eine ganze Reihe, sehr viele, viel mehr als wir ahnen. Und davon habe ich 7 oder 8, wenn die Zeit reicht, herausgegriffen, um euch zu zeigen, dass dieses Wunder der Verwandlung noch heute sich vollzieht, im Kleinen, gewissermaßen en miniature, und einmal im Großen sich vollziehen wird. Dass dieses Wunder der Verwandlung zunächst sich an einem einzigen Volk vollziehen wird, das an einem Tage wiedergeboren wird, an einem Volk. Ein Volk, das zurzeit noch in tiefen Ängsten steckt. Israel. Das aber einmal in einem göttlichen Wachstum, weil ja das Böse immer stärker in sich selbst zerbricht und zerfällt und das Gute wächst und gedeiht. Wie diese Verwandlung einmal alles und alle erfassen wird und die Sehnsucht Gottes nach allen Werken seiner Hände sich in einer unvorstellbaren Schönheit und Herrlichkeit vollziehen wird, werden wir miterleben. So gewiss, wie wir uns heute Abend, meine Freunde, gegenseitig in die Augen schauen, so gewiss werden wir einmal die großen Dinge, die ich jetzt nur mit menschlichen Worten andeuten kann, wir werden ja mal erleben und werden erkennen, was wir seither gelebt haben, war gar kein Leben. Das war ein armer Krampf, ein mühseliger Kriegsdienst voller Gefahren, müssen wir etwa übersetzen. Und dann werden wir abgelöst, dann kommen wir hinein ins Friedensquartier. Dann kommen wir heraus aus dem Schlachtfeld voll Grauen und Verwesung und gehen hinein in die Heimat, in die Ewigkeit, in das Land ohne Leid, an die goldenen Gassen, an das goldene Ufer, wo leuchtend der ewige Tag erwacht und keine Nacht und kein Tod und kein Geschreien, kein Schmerz und kein Weh und keine Enttäuschung mehr sein wird. Das kommt! Das hat Gott gesagt, der nicht lügen kann, der uns sein Wort gegeben hat und seinen Heiligen Geist. Erstens, wir finden in der Schrift eine Verwandlung, das war das erste sogenannte Semaion, das erste, ja wie soll ich das übersetzen, das erste Zeichen oder Signal Jesu, das erste Wunder, da er tat. Welches war das erste Schauwunder, das Jesus tat, um seine großen Gedanken kundzutun? Weiß es jemand von euch? Die Verwandlung? Jawohl, richtig, von Wasser in Wein. Dieses war das erste Wunder. Die Verwandlung von Wasser in Wein. Du musst dann wissen, Wasser ist ein Bild für die Trübsal, für das Leid, für die Not, für die Verwesung. Denn die ersten Wasser sind Wasser der Verwesung. Und deshalb wird das Wasser gebraucht zur Reinigung. Aber das Meer wird nicht mehr sein, braucht man nicht mehr. Dann sind Ströme aus Kristall. Ströme von klarem, leuchtenden Edelstein. Aber davon rede ich jetzt nicht. Jedenfalls verwandelt der Herr Wasser, die Trübsal, in Wein. Und Wein ist das Bild der Freude. Der Wein erfreut der Menschen und der Götter Herz. Und die Götter, das sind die Engel und Engelfürsten. Gott verwandelt Wasser in Wein, das heißt, er verwandelt Trübsal, Leid, Elend, Jammer, Hunger, Verzweiflung hinein in die ewige Freude, wo die Lust, die uns erhöht, nie vergeht. Das haben wir eben gesungen. Meine Freunde, Wasser in Wein, das macht Gott. Wer Schmähungen ertragen lernt, zurückgesetzt werden, ertragen lernt, ohne auszuschlagen, ohne zu murren, ohne zu zweifeln, bei dem verwandelt der Heilige Geist schon jetzt in unser Herz das Wasser der Trübsal, die Bitterkeit der Schmähung, die zerbrochenen Hoffnungen, die Liebesverluste, die jeder Mensch erdulden muss, schon das kleine Kind. Er leidet Liebesverluste. Kleinste Kleinigkeit. Ich war bei lieben Menschen zu Gast und da kam der fünfjährige Sohn, ein kleines Kellerchen vorgestellt zum Abendessen und seine kleine Base, die bekam keinen Teller. Die aß mit vom Teller des Vaters. Und da hat die Kleine gesagt, sie will auch einen Teller, sie will auch einen Teller wie der. Und dann sagt der Vater sehr fein, nein, hier haben wir einen ganz großen Teller und du darfst mit von meinem Teller essen. Und der richtige Teller, das ist, wenn du mal so groß bist wie der, bekommst du auch einen Teller. Das ist eine ganze Kleinigkeit, die habe ich beobachtet, war ich Zeuge. Was für das Kind bedeutet, dass es keinen Teller hat und der bekommt einen Teller, das bedeutet beim Erwachsenen, dass der einen Mercedes hat und der andere muss mit dem Volkswagen fahren. Ja, das gibt Neid, das gibt innere Rebellion, Empörung. Der eine hat eine Villa, der wohnt in einem Palast und ein anderer wohnt in einer armseligen Hütte. Der eine ist Akademiker und hat einen Doktortitel vor seinem Namen. Und der andere, da geht es nach der Melodie, wer ein Geld hat, geht aufs Gymnasium und wer keins hat, der bleibt genauso dumm. Meine Freunde, was die Kinder an ihren Puppen, an ihrem Spielzeug, an den kleinsten Dingen des täglichen Lebens erfahren und tun und verhandeln und besprechen und monieren und beklagen, genau dasselbe vollzieht sich unter den Erwachsenen und jetzt geht Acht und unter den Völkern. Sind noch nicht am Ende. Und unter den Geistesmächten des Lichtes und der Finsternis in der Menschheit en bloc in ihrer Gesamtheit. Dieselben Spannungsmomente, dieselben Dinge. Wir sind bis zum Hals im Wasser der Trübsal. Die Wasser der Trübsal stehen uns bis an die Kehle, heißt es einmal. Oder bis an die Seele, wird aufgeschrieben. Und diese Wasser der Trübsal verwandelt Gott in Freude. Wenn wir gelernt haben, Ja zu sagen zu dem Lebensstil und dem Lebensraum und der Lebensart, die Gott uns gegeben hat, die hat er nämlich verschieden eingeteilt. Dem einen hat er viel gegeben und dem anderen wenig. Nicht, weil er ungerecht ist, sondern weil er genau weiß, der könnte das nicht verkraften und der könnte das nicht verkraften. Der Reiche könnte keine Armut verkraften. Und der Arme könnte keinen Reichtum verkraften. Und deshalb gibt Gott jedem genau, wie er es braucht, wie eine Mutter das Essen einteilt und ein Vater das Brot zuschneidet. So gibt Gott Freude und Leid im heiligen Gleichgewicht, wie es jeder einzelne braucht, zu seiner Errettung und zu seiner Vollendung. Du hast nicht mehr Leid, Bruder und Schwester, und hast nicht weniger Freude, als du brauchst. Aber zur rechten Stunde und auf die rechte Weise verwandelt er Wasser in Wein. Warte nur, bis die Stunde kommt. Spätestens verwandelt sich das Wasser deiner irdischen Trübsal, deiner Nöte, deiner Tränen, deines Schweißes, deines Jammers, verwandelt sich in Gold, Silber und Edelstein. Spätestens, wenn der Herr kommt. Und das kann sehr bald sein, denn der Herr ist nah. Das ist Nummer eins. Zweitens. Gott verwandelt, lesen wir, den Libanon, das heißt der weise Berg, der von Schnee bedeckt ist, der einmal Wälder hatte, aber abgeholzt wurde, der Libanon in ein Fruchtgefinde. Das heißt, er verwandelt die Fruchtlosigkeit in Fruchtbarkeit Und so wird dein Leben, von dem du sagen musst, wozu habe ich denn eigentlich gelebt? Wozu habe ich mich denn eigentlich abgeschaffen, abgemüht und abgequält? Meine Kinder, die folgen und gehorchen mir nicht. Und ich habe Rache über viele Menschen. Die einen beneiden mich und die anderen beschmähen mich. Wozu habe ich denn gelebt? Ist ja umsonst. Schmeiß dein Leben weg, sagt uns der Feind. Nimm dein Strick und hängt dich auf, flüstert er vielen so. Und wenn die Menschen wüssten, nach dem Tod ist alles aus, es gibt kein anderes Leben. Wenn sie das genau wüssten, wäre die Zahl der Selbstmörder unerhört. Ich weiß, was aus der Seelsorge. Und ich bin überzeugt, hier in diesem Saal sind keine fünf, die nicht einmal mit dem Gedanken des Selbstmörders in einer dunklen Stunde der Verzweiflung gespielt haben. Ich garantiere, keine fünf. Ich habe schon in großen Versammlungen gefragt, der hat noch nie mit diesen Gedanken sich abgegeben. Es waren immer höchstens eins oder zwei, diese Mittel. Meine Freunde, Gott verwandelt, wenn seine Stunde gekommen ist, damit sich seine Sehnsucht erfüllt, alles in allem zu sein, einmal den Libanon in ein Fruchtgefilde, den kahlen, fruchtlosen Berg von Schnee und Eis verwandelt er in Oasen, in Eden, in Wonne, Gärten Gottes. Das macht Gott. Da werden wir staunen. Du darfst das Wort auf dein persönliches Herz und Leben zunächst beziehen. Du darfst es beziehen auf die Menschheit und auf die Erde. Du darfst es beziehen auf Israel und die Gemeinde. Du darfst es beziehen auf das Weltenall. Hier, ich mache alles neu. Schreibe, denn diese Worte sind gewissenhaftig. Das ist das, die zweite Verwandlung, die ich nennen möchte, der Libanon in ein Fruchtgefilde. Steht im Propheten Jesajas 29,17, ja, und zeigt uns, dass unser scheinbar so wertloses Leben einmal etwas ganz Herrliches wird. Die größte Not des Lebens ist nicht die Hungersnot oder die Wohnungsnot oder sonst etwas. Die größte Not, die ein Mensch hat, das ist die Liebesnot, die darin besteht, erstens, mich liebt kein Mensch und ich, mein Herz ist so kalt und so stumpf, ich kann auch nicht lieben. Zweitens, mein Leben hat ja gar keinen Sinn. Am besten ist, ich wäre es weg. Oh, dass ich doch weggeworfen worden wäre bei meiner Geburt und so weiter. Hat sogar schon ein Hiob geklagt. Meine Freunde, der Libanon in Fruchtgefilde, alles, was dir jetzt hässlich, ekelhaft, widerlich, sinnlos, qualvoll vorkommt in deinem Leben, und das ist sehr viel, das ist genau genommen dein ganzes Leben, von vorne bis hinten. Genau gesehen, in Gottes Licht. All das wächst einmal durch Gottes Gnade zu Herrlichkeiten, zu Wonnen, zu Freuden ohne Zahl. Es wird sich zeigen, dass das, was dir hier Schmerz machte, dass das etwas war, was fruchtbar wurde zum Zeugnis gegen die unsichtbare Welt. Wenn du in deinem Leid, in deiner Not niederkniest und vor Gott dein Herz ausschüttest und vor Gott weinst, dein Gesicht zur Wand drehst, eins der König Hiskia und bitterlich weinst, so ist das scheinbar etwas Fruchtleeres. Etwas, was keine Frucht bringt, was keinen Sinn hat. Und doch wird das einmal die köstlichsten Früchte bringen. Die Tränen werden Edelsteine. Und wo keine Tränen waren auf der Erde, der wird auch nicht Gold, Silber und Edelsteine einmal erben. Wer nie sein Brot mit Tränen aß, wer nie die kummervolle Nächte auf seinem Bette weinen saß, der kennt euch nicht, ihr himmlischen Nächte, hat Goethe beschrieben. Meine Freunde, das ist die zweite Verwandlung von Fruchtlosigkeit in Fruchtbarkeit. Dein Leben ist wertvoll, dein Leben ist so wertvoll, dass du ein Gegenstand der Liebessehnsucht deines Gottes und deines Heilandes bist. Das ist sehr interessant, das zu hören, das tut uns ganz wohl. Aber wenn du einmal niederkniest, wenn du das Gefühl hast, Gott ist weltenweit von dir weg, und du bist weltenweit vom Heiland weg, wenn du das Gefühl hast, und kniest nieder und sagst, Herr, du bist doch da, du hast mich doch lieb, ich danke dir. Obwohl in meinem Herzen keine Sehnsucht ist nach dir, sondern Gleichgültigkeit, Unzufriedenheit, Murren sogar. Du sehnst dich nach den Werken deiner Hände. Ich danke dir, dass dich auch nach mir verlangt. Bete mal so, Und du wirst staunen, welche Kräfte und Freuden und wie viel tiefer Frieden in dein Herz einziehen. Ich spreche aus Erfahrung des eigenen Lebens und von Hunderten und Tausenden, denen ich in den 50 Jahren, jetzt, seit ich dem Herrn diene, vermitteln durfte. Ja, also noch einmal, wir sagten Wasser in Wein, das heißt Trübsal in Freude, den Libanon in Fruchtgefilde, das heißt die Fruchtlosigkeit oder die Fruchtleere, in wunderbare Fruchtbarkeit. Drittens, er verwandelt Wehklagen in einen Reigen. Das muss ich euch etwas erklären. Wenn ein Israelit klagte, meinetwegen über ein nationales Unglück, wenn der Feind das Land überfallen hatte, oder über eine familiäre Tragödie, wenn der klagte, dann setzte er sich in Asche, zerriss seine Kleider und streute sich Erde und Asche aufs Haupt. Und da saß er. Manchmal saß man da 7 Tage ohne zu essen und zu trinken und ohne ein Wort zu sprechen. 7 Tage. Wisst ihr, ein Mann, der auch 7 Tage lang schweigend mit seinen Freunden beisammen gesessen hat? Jawohl, das war der Hiob. Das war der Hiob. Und das nennt man die Wehklage. Ein Zeichen der Freude ist der Reigen. Da sind die Jungfrauen angetreten. Mit Musikbegleitung haben sie dann an den Händen gefasst. Und wie die kleinen Kinder haben sie dann einen Reigen entweder getanzt im Kreise oder sind tanzend und singend aufeinander zugegangen und dann wieder zurück. Und das war dann der Reigen. Der Reigen von Machanai und den unsichtbaren Welten, die daran teilnahmen. Das sind alles wunderbare Dinge, die in diesem, ich hätte beinahe gesagt, total unbekannten Buch der Bibel stehen. Und deshalb lesen wir, du verwandelst Wehklagen in Reigen. Wir sind von Natur alles Wehklagende, Jammerer, Unzufrieden und geplagte, gequälte Menschen. Wie kann Gott sowas machen, wenn es einen Gott gibt? Zur rechten Zeit und Stunde, allerspätestens, wenn der Herr uns heimholt, allerspätestens. Aber er tut jetzt schon an unseren Herzen, innerlich. Wir werden ja äußerlich an Herrlichkeit nichts erleben, einmal in den kommenden Ewigkeiten, was wir jetzt nicht innerlich durch den Glauben, durch das Gebet, durch die Bibel, durch die Gemeinschaft, durch das Lied innerlich aufnehmen, was wir da aufnehmen, an Kräften, an Freuden, an Wonnen, die man in Menschenworte gar nicht kleiden kann, wofür die Sprachgefäße der menschlichen Ausdrucksweise gar nicht ausreichen. Das alles wird einmal, was groß und herrlich sein wird, zunächst in unseren Herzen sich vollziehen. Und so verstehen wir auch das Wort aus Psalm 30, Vers 11, Psalm 30, 11, wo geschrieben steht, meine Wehklage hast du mir in einen Reigen verwandelt, mein Sacktuch, also einen hohen Sack, hast du gelöst und hast mich mit Freude umgürtet. Den Gürtel der Freude, die Krone, den Siegeskranz aufs Haupt und so weiter. Mit Salz, Salzöl, heiligem Salzöl, das Haupt gesalzt. Und zwar so gesalzt, dass das Salzöl läuft bis an die Säume des Gewandes. Das sind alles wunderbare Dinge, die wir jetzt innerlich erfahren dürfen durch den Glauben. Diese große Verwandlung kann man nur erleben mit Gott, durch die Bibel und den Heiligen Geist, die Erlösung in Christo Jesu und die Gemeinschaft der Heiligen. Wer von diesen Dingen nichts hat, ist ein armer Mensch. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten, wenn ich mit Menschen sprach, auch mit fremden, fernstehenden Menschen, die ich ansprach auf der Straße oder im Zug oder im Bus oder irgendwie, habe ich manchen, wenn wir unter 4 Augen waren, gesagt, ach wissen Sie, was sind Sie doch ein armer, gequälter, hoffnungsloser, armer Mensch, wenn Sie keinen Heiland haben. Und wenn man das lieben sagt, nicht pharisäisch von oben herab, dann kann man die Tränen in den Augen der anderen sehen. Und ich habe noch nie erlebt, wenn ich einen jungen Burschen so erweckte, erlebte, so von 15, 16, 17, 18 Jahren, der da stand und seine Zigarette anzündete und die tief einatmen. Und ich sage, na, schmeckt die Zigarette? Oh, oh. Nein, sie schmeckt ihnen nicht, sie haben einen Ekel, es ist ihnen zum Putzen zumute. Sie möchten es gern lassen, aber sie können nicht mehr. Ich sehe es ja an ihren Fingern. Sie sind ein armer Kerl. Seien Sie mal ehrlich, ist es so? Bis jetzt haben wir, und das sind viele, viele, ich war früher Selbstraucher, ich war 50 Jahre, seit 50 Jahren bin ich befreit. Wir haben gesagt, ja, es ist wahr. Ja, es ist wahr, haben die bestätigt. Meine Freunde, und das ist noch was Harmloses, so eine Zigarette. Ein Glas Bier oder ein Glas Wein, was ganz Harmloses, gar keine Sünde. Aber, meine Freunde, wir sind Menschen, die in dem in der Weglage stehen, die im Jammer stehen, die das Liebesverlangen ihres Herzens einer ganz stillen und sättigen wollen, mit Essen und Trinken und Freundschaft und Kinder und Theater und Fernseher und Rauschgiften und allem Möglichen. Uns geht nicht, geht nicht. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet in Sünden und unbefriedigt zurück. Das stimmt für alle, die Christus noch nicht kennen. Und wenn man ihnen in Liebe das sagt, als Zeugnis, mit einem betenden Herzen. Und da sind die Leute dankbar. Bedanken sich dafür. Bedanken sich. Habe ich mir so oft erlebt. Meine Freunde, wenn wir randvoll geladen sind, drunken sind, von der Liebe Gottes, dann können wir gar nicht anders als irgendwie das anderen anbieten, auf irgendeine vornehme Weise. Man braucht nicht gleich zu sagen, du schlagst einen Knüppel auf den Kopf, wenn du dich nicht bekehrst, so braucht man das nicht zu machen. Aber man darf doch dem, was uns wirklich erquickt hat, geglückt, reich gemacht, das darf man, ja, das muss man den anderen sagen. Denn das Weh der anderen. Beobachtet mal einen Menschen, wenn er sich unbeobachtet glaubt, etwa in der Straßenbahn oder auf der Straße oder sonst wo. Seht, wie viel Finsternis, wie viel Angst, wie viel Gleichgültigkeit, wie viel Hoffnungslosigkeit, wie viel Verzweiflung in den Augen. Also großen Fotografien manchmal bleibe ich stehen an einem Kiosk und gucke mir dann die Bilder an. Mit diesen nackten Weibern und diesen brutalen Männern. Und wenn man diese Augen anzieht, wie viel Grauen, wie viel Angst, wie viel Ekel steht da drin. Und das wahre Glück, das Gott uns geben will, dass ihn erfüllt, dass ihn beseligt, dass er uns durch Christus seinen Sohn schenken kann und schenken will und schenken wird, von diesem wahren Glück haben zu wissen. Und wenn dann Gott es erlaubt, dass wir die Saiten ihrer Harfe zum Klingen bringen, dann öffnen sie sich und sagen, das ist wahr, das ist wahr. Und dazu sind wir hier auf der Welt, dazu. Und da glaubt ihr, ein Pfarrer, der einen Bezirk hat, 20.000 Seelen, der könnte jedem Einzelnen sagen, dass in Christo das heil ist? Der weiß es vielleicht selber nicht. Wie kann das einen anderen sagen? Meine Freunde, diese große Verwandlung von Weglage in Reigen, ist das wunderbar. Von Natur steht jeder Mensch in der Weglage, in der Unzufriedenheit, in Missmut. Wir fordern, wer will, wer Freizeit und so weiter und so weiter. Wir fordern. Und wenn alles kaputt geht, soll es kaputt gehen. Meine Freunde, wir leben in einer bösen Welt, in einer zerbrechenden Welt. So geht es auch nicht mehr lange weiter. Es kann Schlag auf Schlag der Strom der Endzeitereignisse eintreten. Die großen, in der Bibel prophezeiten Kriege, ja. Siegenburg im Westen, USA, Güter im Osten, Russland und China. Dieser Krieg steht nah bevor. Der kann jeden Tag ausbrechen. Wir stehen vor einem neuen israelitischen Krieg. Die rüsten bewusst alle miteinander, Israel auch und die auch. Und Israel ist nicht der Retter. Deshalb wird Israel noch durch manche Dinge gehen, durch die große Drangzahl gehen müssen. Wir werden noch mancherlei erleben. Israel wird siegen in seinem politischen Krieg. Gott wird dasselbe Wunder, das er in dem Alten Testament an seinem halbstarrischen Volk immer wieder in den verschiedensten Varianten getan hat. Und das er getan hat 1948, das er getan hat im vorigen Jahr, dasselbe Wunder kann Gott auch jetzt wieder tun. Und wird es tun, wenn ein Israel-Krieg gegen die arabischen Staaten kommt. Verlasst euch drauf. Aber wir wissen nicht, wie in diese Ereignisse, also der Krieg, USA gegen China, Russland, Kapitalismus gegen Kommunismus oder der Krieg, Israel gegen seine politischen Feinde, wir wissen nicht, wie, wo wir da stehen, wann wir entrückt werden, das wissen wir nicht. Wir wissen, dass wir entrückt werden. Aber wann? Ob das noch Monate, Jahre, Jahrzehnte dauert? In 50 Jahren ist alles vorbei, denn da stecken wir schon längst im tausendjährigen Reich drin. Wir haben 1968, das sind noch 32 Jahre, bis zum Jahr 2000. Und im Jahr 2000 beginnt nach der göttlichen Mathematik das tausendjährige Reich. Das ist gar kein Zweifel. Aber was sind in diesen 32 Jahren, die so rasch abrollen, was muss da noch alles geschehen? Befreiung Jerusalems, die große Drangsal für Israel, der Aufbau Babylons, Weltherrschaft der ungläubigen Israeliten von Babylon aus über alle Völker und so weiter und so weiter. Was sind da noch für gewaltige Ereignisse? Und da hinein fällt unsere Entrückung. Unsere Entrückung kann sehr bald sein, sehr bald. Deshalb ist die Hauptfrage für dich, bist du bereit? Wenn jetzt Jesus käme, wenn jetzt ein Schlag gäbe und das Licht wäre aus und irgendetwas, wie die Menschen sich vorstellen, das kommt erst nach dem tausendjährigen Reich, kommt jetzt noch nicht, aber angenommen, es käme. Und dann, was wäre mit dir? Wer hat die Gewissheit, ich darf zu Jesus gehen? Wenn der Heiland kommt, darf ich mit ihm gehen in die Heimat, so licht und schön. Weißt du das genau? Weißt du das genau? Das muss man wissen. Das kann man wissen. Es gibt eine Unheilsgewissheit für ein verlorener Mensch. Die haben wir alle gehabt oder haben sie noch. Es gibt eine Heilsgewissheit. Jesus hat mich erkauft durch sein Blut. Hat am Kreuz von Golgatha alle Strafe getragen. Auch die Strafe, die ich verdient habe. Und du und jeder von uns hat er getragen und gesühnt. Und das glaube ich und das ergreife ich und darf mich freuen. Das sind für mich immer die glücklichsten Stunden, wenn ein Mensch das fassen darf. Habe ich auch in der letzten Woche ein paar Mal erlebt. Dass das ein Mensch fassen darf, ja, wenn Jesus am Kreuz alles vollbracht hat und wenn er Frieden gemacht hat durch das Blut an seinem Kreuz, dann ist der Friede da auch für mich. Und wenn er gesagt hat, kommt her zu mir alle, dann darf ich auch kommen. Und wenn er verspricht, wer zu mir kommt, dann werde ich nicht hinausstoßen, dann wird er mich auch nicht hinausstoßen. Und wenn man dann einen solchen Menschen zu Jesus hinbeten darf und sagt, bitte, beten Sie mir nach, Herr, ich komme jetzt zu dir. Hier ist mein Herz, hier sind meine Sünden, hier sind meine Sorgen, hier ist meine Sehnsucht, hier ist das ganze Glücksverlangen, der ganze Freudenhunger meines Lebens, der immer in den Schmutz getreten wurde. Herr, hier bringe ich den ganzen Jammer, die Trümmer meines Daseins, hier bin ich, nimm mich hin, wenn man so betet. Glaubt ihr, dass Jesus einen da nimmt? Die hat er auch angenommen. Ist noch jemand da, der von Jesus angenommen wurde? Ich will nicht die Probe machen. Es sind aber noch einige da, die sind noch nicht angenommen. Weil sie noch nicht sich in ihrer Verlorenheit und in das Heil von Golgatha und in das Ergreifen der Errettung haben hineinführen lassen. Bitte, heute Abend spricht der Herr zu dir. Heute Abend redet Jesus zu deinem Herzen. Sage ja, ja, Liebe in deinem Herz. Geht das so schnell? Könnt ihr euch vorstellen, dass da ein Verbrecher am Galgen hängt und er hört die Botschaft, richtet den Blick auf Jesus und glaubt an ihn und kommt am gleichen Tag ins Paradies. Glaubt ihr das? Ja, das war ja der eine Mörder am Paradies. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein, meine Freunde. Geht das so schnell? Ja, das geht so schnell. Die Bekehrungen der Schrift sind durchweg plötzlich. Da fällt der Heilige Geist auf 3000 Menschen und sie verlocken und sprechen in anderen Sprachen und Zungen und sind errettet. Das kann Gott. Das kann er heute noch. Können auch 300 sein. Können auch 30 sein, können 3 sein und er kann einer sein. Das spielt keine Rolle. Meine lieben Freunde, das ist groß und wunderbar. Gott verwandelt Weglagen in Reigen, Verzweiflung in Anbetung. Das sind zwei Paar Schuhe. Verzweiflung und Anbetung. Verzweiflung, das ist ein Stück Schizophrenie. Das zerreißt einem das Herz. Da möchte man sterben und hat doch Angst vorm Sterben. Man möchte nicht mehr sein und klammert sich doch ans Leben. Und dann hat Alkohol und Nikotin und all diese Betrügereien des Teufels das Wissen dazu dienen. Und die Reklame, die Propaganda, diese verlogene Reklame, alles das muss dazu dienen. Wenn man die jungen Menschen abgebildet mit der brennenden Zigarette und die Glücklichen sind, ach wie schön, so ein Quatsch. Das ist Lüge. Jesus allein ist der große Glücks- und Heilbringer. Wer ihn hat, ist still und satt. Wer ihm kann im Geist anhangen, braucht nichts zu verlangen. Jesus verwandelt durch seinen heiligen Geist uns, die Sünder, die scheußlichen Sünder, vergiftet bis in ihr tiefstes Herz hinein, verseucht von der Sünde, die verwandelt er in sein Bild. Wir werden umgeprägt, verwandelt in das Bild Christi, sodass wir ihm nicht ähnlich sind, sondern sodass wir ihm gleich sind. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und werden ihm gleich sein. Und umgekehrt, wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Meine Freunde, diesem Augenblick dass du Jesus, oder vielmehr dem verherrlichten Christus, wie er jetzt zur Rechten des Vaters sitzt, gleich bist, gleich. Der Augenblick kommt, ihr Kinder Gottes, der kommt. Dann hast du dieselben Fähigkeiten, wie sie der Herr hat. Dann kannst du in den Himmel fahren. Wirst du erdrückt. Dann kannst du einen Augenblick Millionen Meilen durcheilen. Dann kannst du durch geschlossene Türen und durch solche Mauern in jeden Raum treten. Und kannst die Gedanken schnelle von irgendeinem Ort des Weltalls im Bruchteil einer tausendsten Sekunde an einem weit entfernten Ort sein. Das kannst du einmal. Wir werden ihm gleich sein. Wir haben dieselben Fähigkeiten wie er. Unser Auferstehungsleib wird so strahlen, so leuchten, so vollkommen, so herrlich sein wie seiner. Das haben wir schwarz auf weiß. Davon ist die Bibel voll. Und darauf darfst du dich freuen. Dann hört die Müdigkeit auf, die Nervosität, die Angst, der Rheumatismus, der Krebs, der Herzinfarkt, all das Zeugs, was der Teufel benutzt, um die Menschen zu quälen. Das hört auf. Krankheit, Schmerz und Leiden gibt's nicht mehr in der Welt, der wir entgegeneilen. So leuchtend der Tag für immer, der ewige Tag, ohne Nacht, ohne Grauen, kommen wird für dich und mich und alle, die an ihn glauben. Freunde, denken wir entgegen. Das ist eine Botschaft, die wert ist, dass sie hinausgerufen wird in eine verzweifelte Welt. Aber ich nenne euch noch das eine oder andere. Er verwandelt nach 1. Korinther 15, das ist ja das Auferstehungskapitel, Verwesliches in Unverwesliches oder Verderben in Herrlichkeit. Er verwandelt Verderben in Herrlichkeit. Wir haben jetzt einen verweslichen oder einen verwelklichen Leib. Dieser Leib verwelkt. Ja, die alten Omas und die alten Opas, die sind verwelkt so allmählich. Die auch ein Opa, das ist noch ein junger Opa. Ja, ich bin erst 73. Ja. Aber dieser verwesliche und verwelkliche Leib voll Ach und Weh und Jammer, der wird in Unverweslichkeit verwandelt. Da ist keine Verwesung mehr möglich, weil ihr dann kein Blut mehr habt. Denn das Blut ist der Sitz der Seele und der Verwesung. Meine Freunde, dann haben wir Fleisch und Bein, aber alles in herrlicher, göttlicher Substanz. Alles mit Kräften, die unsere Vorstellung weit übertreffen. Wir werden einmal unverweslich sein. Deshalb gibt es viele Gotteskinder, echte treue Gotteskinder, die glauben an die sogenannte Ex-Anastasis oder Aus-Auferstehung, dass ehe der Herr wiederkommt zur Entrückung, dass da gewisse Menschen oder Gruppen von Menschen aus dem Sarg herauskommen und verwesen, nicht ohne dass sie verwest sind, und werden dann lebendig, kommen sie raus aus dem Tode und werden lebendig in den Himmel gehoben. Kennt ihr so einen? Wen denn? Jesus. Der Herr Jesus, ja. Er war der Erste. Und wir stehen in der Gleichheit seiner Auferstehung, schreibt Paulus. Mein Freund Karl Geier hat fest damit gerechnet, dass er nicht verwest im Saal, sondern dass er nach 3 Tagen oder 12 oder 40 Tagen, je nachdem, auferstehen darf, unverweslich und in die Herrlichkeit geht. Ich habe ihn nachgerufen an seinem Grab. Dir geschehe nach deinem Glauben. Meine Freunde, es gibt Dinge in der Bibel, die sind wunderbar, so wunderbar, dass der Heilige Geist sie gar nicht gegen sagt. Für einen Spötter und einen Weltmenschen gehört das nicht. Sie sollen wissen, dass sie Sünder sind, dass sie zugrunde gehen, am Träubertruch der Schweine, in dieser Welt voll Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Lebens, voll Geiz und Bosheit und Neid und Lüge. Das muss man denen sagen. Und dass aber trotzdem Jesus sie liebt und sucht und sie haben will, dass sie kommen dürfen. Das darf man denen sagen. Das muss man denen sagen. Habe ich schon manchem gesagt. Manchem gottlosen Kerl. Ja. Meine Freunde. Aber die Gläubigen, die innerlich ergriffen, erfasst, erfüllt sind von der Herrlichkeit Gottes, die dürfen etwas von diesen wunderbaren Dingen wissen. Von der Verwandlung des Verweslichen in das Unverwesliche. Ich nenne noch eine Verwandlung. Es steht geschrieben, er verwandelt den Sturm in Stille. Da werdet ihr sagen, das ist ja nichts Besonderes. Heute Morgen um 8 Uhr, um 5 Uhr heute Morgen hat es geregnet bis 9 oder 10 bei uns in Worms. Und dann heute Mittag hat hier strahlend die Sonne gescheint, als ich von Ludwigsburg hierher fuhr. Gut, Aber wenn wir mal verstanden haben, der Sturm ist ein Bild für die Geistesbewegungen, wie wir jetzt, was wir an Politik erleben und an den Demonstrationen der Studenten, das ist wie ein Sturm, der durch Deutschland geht, wie ein böser, fanatischer Sturm von Finsternismächten. Und die Stille der Anbetung ist ein Bild für die tiefe Ruhe und einen heiligen Frieden, der in Gottes Herz und in Christus Jesus ist. Und nun kann Gott den Sturm in der Natur in Stille verwandeln. Glaubt ihr, dass ein Mann in einem Schiff, das unterzugehen droht, dass der an den Rand tritt dieses Schiffes, das hin und her schaukelt, dass man denkt, eben gesunder, und streckt die Hand aus und ruft zu dem Sturm, der hoch die Wellen peitscht: Schweig! Verstumme! Und es wird bums, alles still und ruhig. Glaubt ihr so etwas? Die glauben es nicht. Glaubt ihr es? Ja. In der Geschichte, in der Begebenheit, Jesus stillt den Sturm. Da hat Jesus bewiesen, durch eine Handbewegung und ein Wort, hat sich der Sturm sofort gelegt. Es war eine große Stille. So wie er an dem Grab des Lazarus über drei Worte sprach: Lazarus, komm heraus! Aus dem Tod, aus dem Grab. Der Mann, der schon angefangen hatte zu verwesen, er riecht schon, er stinkt schon, er ist schon im Begriff, in die Verwesung überzugehen. Und auf diese drei Worte hin ist der Lazarus rausgekommen aus dem Grab. So, der war umwickelt, der so rausgekommen. Und sagt Jesus: Löset ihn auf. So wurden die Binden aufgelöst. Glaubt ihr so etwas? Glaubt ihr so etwas? Ja, hoffentlich, das sagt dann die Schrift bei der Auferweckung des Lazarus. Das kann Jesus. Er verwandelt den Tod in Leben und verwandelt den Sturm in Stille. Das kann wer glauben? In dessen Herzen einmal der Sturm war, der Sünde, des bösen Gewissens, der Angst, der Not, des Grauens, der Verzweiflung, der Selbstmordgedanken, dessen Herzen einmal der Sturm war und erlebt hat, dass in dem Augenblick, wo er das Herz Jesus öffnete und ihn in sich aufnahm und betete: Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Der das erlebt hat, dass dieser Sturm hier in die Stille verwandelt wird, für den ist es gar keine Schwierigkeit, zu glauben und zu bezeugen und damit zu rechnen und dafür zu loben und zu danken, dass alle Stürme im Weltall unter den Engelswänden und den fünfstelligen Gewalten in der Tiefen, dass alle Stürme in die Stille göttlichen Friedens, heiliger Freude, göttlicher Anbetung verwandelt werden. Und der lernt dann auch beten: O du, vor dem die Stürme schweigen, vor dem das Meer versinkt in Ruhe, dies wilde Herz nimm hin zu eigen und führ es deinem Frieden zu. Dies Herz, das ewig ungetrieben entlodert, ach so rasch entfacht und ach mit seinem irren Liebe sich selbst und andere elend macht, ein kreises Herz dem Sturm der Sinne, der Wünsche treulos schwankem Spiel, der dunklen Drange seiner Minne, gib ihm ein unvergänglich Ziel, auf das es los vom Augenblicke von Zweifel, Angst und Reue frei sich einmal voll und ganz erquicke und endlich stille sei. Wer diese Sturmstillung erlebt hat, der kann sie auch glauben für das ganze Weltenall. Und er ist ein erlöster und beglückter Mensch. Gott vermag alles zu verwandeln. Deshalb schreibt Paulus: Wir müssen alle verwandelt werden. Und die fängt an in deinem Herzen und in meinem Herzen und geht dann weiter bis ins ganze Weltall. So groß ist Gott, weil er sich sehnt nach den Werken seiner Hände, verwandelt er alles in Friede und Herrlichkeit, in Freude und Glück und Trost, weil er nach seinen Geschöpfen verlangt und alles das ausführt, was er beschworen hat mit heiligem Eidschwur: Siehe, ich mache alles neu. Halleluja. Amen.